Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Wenn ich eine Limo aufnehme, dann kann das mehrere Gründe haben. Meist geht es rein ums Thema. Es kann aber auch in erster Linie eine Person sein, die mich so beeindruckt und die vielleicht eine spannende Idee hat. Lena Tuckermann, die Gründerin von Meets, ist so jemand. Das Unternehmen, das sie gegründet hat, eine ganzheitliche Vermietungsplattform, mag dabei eine spannende Antwort geben auf ein großes Bedürfnis am Markt. Aber in diesem Fall hatte Lena mein Interesse geweckt durch das Gespür für Dinge. Wie kommt eigentlich eine Gründerin zum Gründen? Sie hat aber auch noch eine völlig andere Erfahrung gemacht. Das ist die, wie schwierig es gerade für jüngere Führungskräfte ist, zum Teil komplexe Führungsaufgaben zu bewältigen.
Das hatte ich zum Beispiel auch immer, wenn wir komplexe Führungsherausforderungen hatten, dass ich dann am Ende, ich hatte dann immer Situationen, dass ich einfach dann Bücher gelesen habe oder Leute angerufen habe und dann einfach in einem Zimmer saß mit all diesen Zetteln und mir dann überlegt habe, was mache ich denn jetzt?
Deshalb hat sie das Netzwerk Freti gegründet. Seid gespannt. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Lena, ich freue mich, dich zu begrüßen. Sag mal drei Takte zu deinem Werdegang, denn vielleicht, obwohl du ja so einen grandiosen Auftritt hattest beim Vorabend von Quo Vadis, kennt dich nicht jeder. Wie bist du das geworden, was du jetzt bist?
Hallo Dirk, freut mich sehr, hier zu sein erstmal. Das ist eine sehr gute Frage. Wie bin ich das geworden, was ich bin? Das müsste ich vielleicht erstmal wissen, was ich eigentlich bin. Aber ich kann ja vielleicht mal damit anfangen, wie ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin.
Super.
Und wieder mit der Covadis kam.
Ich wusste, weißt du, unser Podcast ist immer so ein bisschen philosophisch und das ist auch gut so mal der, wer bin ich eigentlich? Genau, also genau das wäre die Antwort auf die Frage. Super.
Ja, also wer bin ich eigentlich, ist eine noch größere Frage. Ich war auf jeden Fall, so kann man vielleicht mal anfangen, Wirtschaftsjuristin und dann eines Tages verzweifelt auf der Wohnungssuche und habe mich dann entschieden, Meets zu gründen mit dem Gedanken, das einfach mal neu zu denken und zu gucken, was für ein Potenzial ist da drin. Also war schon immer sehr neugierig und habe mich einfach gefragt, könnte man den Prozess nicht inzwischen ganz anders aufbauen mit all den technischen Möglichkeiten, die wir haben, mit Automatisierungspotenzial. Das KI-Thema kam natürlich im letzten Jahr dann bei uns auch groß auf den Tisch. Mit vielen verschiedenen Einzelthemen und über den Weg kam es dann auch zu Freti, einer Initiative für junge Führungskräfte, die in der Branche was bewegen möchten, die innovativ denken, die Innovation auch gerade verstehen als Hebel von Erfolg in der Immobilienwirtschaft. Und ja, über Freti bin ich dann auch auf der Quo Vadis gelandet und hatte die tolle Gelegenheit, da auf dem Vorabendempfang die Eröffnungsrede zu halten, was eine große Ehre für mich war. Und da waren auf jeden Fall große Fußstapfen, in die ich da getreten bin. Oder es war auch eine tolle Möglichkeit, einfach zu erzählen, was wir so vorhaben oder Freti, was Freti ausmacht, wer wir eigentlich sind.
Genau, das machen wir, da gehen wir auch gleich nochmal hin. Lena, ich hake mal direkt da ein, weil du sagtest, du bist Wirtschaftsjuristin und ich bin auch Jurist. Ich schimpfe mich immer als Volljurist. Alle die Leute, die mich ärgern wollen, die sagen das auch. Ich hätte nun habe ich meine beiden Examina und ich hätte im Leben nicht, auch wenn es bei der Wohnungssuche gehackt hätte, die Möglichkeit besessen, auch die technischen Voraussetzungen, um zu sagen, Mensch, jetzt da muss man irgendwas tun und ist das auch schon bei mir ein bisschen länger her. Hast du irgendwelche technischen Skills, dass du sagst, Mensch, das bringe ich mit und wo du gesagt hast, Mensch, jetzt das hilft mir dabei, meinen Traum auszuleben?
Ich würde sagen, das hat sich mit über die Zeit entwickelt. Am Anfang auch eher unbewusst. Also ich hatte immer Hobbyprojekte parallel zum Studium und ein Projekt war, dass ich dann einen Blog schreiben wollte und mir dabei beigebracht habe, wie man eigentlich Webseiten baut und
okay.
Dann fing die Corona-Zeit an und zu der Zeit war ich in Italien und habe gesehen, dass es schon ein Thema wird mit den Einkäufen, dass ältere Leute nicht das Haus verlassen sollten. Und habe dann gedacht, es wäre ja total toll, so eine Plattform für Hilfsangebote zu haben. Mhm. Und habe dann mit meinen sehr minimalen Kenntnissen im Website-Bauen da eine Plattform zusammengebastelt, die dann am Ende auch funktioniert hat, Tag und Nacht. Das war eigentlich so der erste Moment, in dem ich gemerkt habe, okay, da kann man sich relativ viel selbst beibringen und so schwer ist es eigentlich gar nicht und man kann dann auch was bewegen. Und ich glaube, das war auch ein Mindset, was dann dazu geführt hat, dass ich bei Mietz gesagt habe, okay, es wird einen Weg geben, wenn wir das machen möchten. Und ich konnte natürlich keine Apps entwickeln oder hatte nicht das technische Know-how, was wir jetzt für die gesamte Umsetzung gebraucht haben. Aber das war immer der Gedanke, wenn ich die Idee habe, dann werde ich schon Leute unterwegs finden, wenn die die Idee auch toll finden, die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen, sodass wir im Gesamten die Fähigkeiten haben, die wir brauchen, um das umzusetzen.
Das heißt, du hast bei diesem Projekt Wohnungssuche, das hat nicht funktioniert. Wen hast du denn da angesprochen oder gab es Mietz schon und du bist dann eingestiegen?
Nee, ich hatte die Idee und mein Problem damals war, ich war in einem Umfeld, wo fast nur Juristen waren. Also ich kannte fast niemanden, der was Technisches gemacht hat. Ich kannte nur einen anderen Gründer damals und den habe ich dann angesprochen, habe auch viele Bücher gelesen, habe mir dann Bücher ausgeliehen von anderen Gründern über deren Gründungsgeschichte und über deren Weg und habe auch mit diesem Gründer damals gesprochen, wie er den Weg so gegangen ist. Habe mich in meinem Uni-Umfeld umgehört, da waren genau zwei andere, die auch den Gründungsweg mal gegangen waren in der Vergangenheit und habe einfach viel angefangen, mit Leuten zu sprechen, wie das eigentlich funktioniert, was ich denn eigentlich brauche. Und dann weiß ich auch noch, dann war der erste Ansatz, dass ich auf jeden Fall ein Pitch-Deck brauche, also eine Präsentation von dem, was wir tun. Ja, so fing das eigentlich an. Dann habe ich mich eines Sommers hingesetzt und mich vergraben und ein Pitch-Deck gebastelt und bin damit dann raus und habe den Leuten erzählt, was die Idee ist und habe einfach geguckt, wie nimmt der Markt das auf? Ist das was wirklich gebraucht wird und gibt es Leute, die Lust haben, damit dran zu arbeiten. Und ja, das fing am Anfang als Hobbyprojekt an und hat dann aber so eine Dynamik aufgenommen, dass ich relativ schnell dann auch entschieden habe, dass ich das als weiteren Weg verfolgen möchte.
Das heißt, du bist damals dann schon zu Investoren gegangen und hast die versucht zu überzeugen?
Tatsächlich damals in der Anfangsphase noch gar nicht mit Investoren, weil wir erstmal nachweisen mussten, dass es im Markt quasi einen Bedarf für das Thema gibt und dass man überhaupt was verändern kann in dem Segment. Das war auf jeden Fall, ich würde sagen, so ungefähr ein Jahr, so eine Übergangsphase, wo wir das schon entwickelt haben, wo wir die ersten Prototypen gebaut und im Markt getestet haben. Und damals ging es tatsächlich noch darum, dass Mietz überhaupt leben kann, beziehungsweise ums Überleben, weil wir das erstmal dann als Uni-Projekt aufgebaut haben. Ich hatte dann Leute an der Code University kennengelernt hier in Berlin. In der Software Engineering Uni, wo wir das dann auch als Uni-Projekt mit aufbauen konnten und dadurch auch Räumlichkeiten bekommen haben. Und dann habe ich in der Anfangsphase am Wochenende immer im Impfzentrum gearbeitet und dort ein Team geleitet. Und das hat dazu geführt, dass ich dann Montag bis Freitag für Mietz arbeiten konnte. Das war so die Übergangsphase. Mhm. Im Anschluss habe ich dann für die Überbrückung quasi bis zur ersten Finanzierungsrunde als Freelancerin gearbeitet im Produktmanagement, mehr im Fintech-Bereich. Das war auch sehr spannend, nochmal ein ganz anderer Bereich, aber quasi alles immer mit dem Ziel, so schnell wie möglich das Produkt in einem Minimum-Standard fertig zu haben, zu beweisen, dass es im Markt funktionieren kann und dann in die erste Finanzierungsrunde zu gehen. Das wir dann mit unserer Pre-Seed-Runde auch so gemacht haben.
Nun gibt es ja aber ganz viele Projekte, die früh auch scheitern. Worauf würdest du das zurückführen, dass es bei euch wirklich ganz gut geklappt hat?
Ich würde sagen, ein ganz großer Anteil ist einfach Disziplin und Durchhaltevermögen und sehr genau zuzuhören. Mhm. Also mir war immer wichtig, dass wir von Anfang an dem Markt zuhören. Da gibt es auch ganz viele Techniken. Ein Klassiker da ist The Mom Test. Das heißt, dass man auch darauf achtet, wie stellt man Fragen, um wirklich zu validieren, wird das gebraucht oder nicht. Und selbst wenn es ein Problem im Markt ist, ist das Problem so groß, dass es einen Bedarf daran gibt, dass es gelöst wird. Und das war für mich auch immer klar, dass in dem Moment, wenn wir feststellen würden, dass es gar kein Problem ist oder ein Problem, was vielen gar nicht so viel ausmacht, dass sie es gelöst brauchen, dass es für uns dann auch keinen Sinn macht, weiterzumachen, weil es geht eigentlich darum, diesen Mehrwert zu schaffen und einfach diesen Prozess zu erleichtern und was zu bewegen. Und das war einfach ganz viel mit Zuhören. Ich würde auch sagen, viel Agilität. Also da, wo wir jetzt stehen, standen wir am Anfang gar nicht. Damals hatte ich die Idee, im Prinzip so ein Tinder für Wohnungen zu bauen. Mhm. Mehr von der Mieterperspektive, hab in der Anfangsphase gar nicht viel über die Vermieterseite nachgedacht und habe dann über dieses Zuhören und über ganz viele Gespräche, Interviews, viele sehr schlaue Leute nach Meinungen gefragt und bin da so Stück für Stück auf die Vermieterseite gekommen. Und ja, auch da war es dann im Prinzip in dem Segment so, dass wir uns immer weiterentwickelt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt gesehen, das ist ein Thema im Markt auf Vermieterseite für möbliertes Wohnen und dann aber sehr viel Feedback aus dem Markt bekommen haben aus einer anderen Gruppe, nämlich dem Residential-Marktsegment insgesamt. Und da quasi dann auch immer offen geblieben sind, einerseits den Fokus gehalten haben, aber immer auch überlegt haben, gibt es da einen anderen Bereich, in den wir das vielleicht noch mit rein entwickeln. Und das machen wir nach. Also,
sag mal, dein Jurastudium, ist das noch eine Sache, die dir bei irgendwas jetzt nützlich ist? Weil du machst ja jetzt nun gar nichts mehr mit deinem ersten Studium, oder?
Ironischerweise taucht es doch immer wieder auf. wenn ich es gerne vermeiden würde manchmal, aber es ist schon praktisch. Also das betrifft natürlich grundlegende Themen im Aufbau des Unternehmens, jetzt vor allem in der Anfangsphase. Und jetzt kürzlich war das vor allem Thema, wir haben jetzt noch ein neues Feature rausgebracht, mit dem wir quasi in der Lage sind, sämtliche Arten von Verträgen in Schriftformkonformität abzubilden. Mhm. Und da sind dann auch viele rechtliche Themen, die nochmal aufkommen und gerade auch Themen, die dann einerseits eine rechtliche und andererseits eine technische Komponente haben. Und insofern intern habe ich das Thema quasi doch immer wieder auf dem Tisch, viel öfter als ich dachte. Aber offiziell natürlich eigentlich nicht.
Aber dann machen wir jetzt mal gerade so, als wenn ich hier ein Investor wäre, der unheimlich viel Kapital bei euch investieren wollte. Ihr habt es ja, Gott sei Dank, aber warum sollte ich, wenn ich jetzt vermiete, über Miets machen und nicht etwa den klassischen Weg über Immobilienbörsen gehen?
Also der größte Unterschied ist eigentlich, im Moment ist es ja so, man macht ein Immobilienlisting auf eine der herkömmlichen Plattformen und wenn man jetzt mal nach Berlin guckt, der Regelfall ist dann, es kommen ungefähr 700 E-Mails rein. Mhm. Team mit Nachrichten, hallo, hab Interesse. Und dann hört meistens im Wesentlichen der Prozess auf. Und unser Ansatz war, diesen Prozess ganzheitlich zu denken. Das heißt, Miets fängt im Grundsatz an der Stelle erst wirklich an und da viel mit Automatisierung zu arbeiten. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Vergleich bei Miets ein Inserat listet, dann läuft die ganze Mieterqualifizierung automatisiert durch. Das heißt, man ist nicht bei 700 E-Mails, sondern null. Mhm. Was für die meisten schon mal ganz schön ist. Und man hat auch sofort den Überblick über alle Daten und über alles, was man braucht für den Mietinteressenten. Also Dokumente, quasi Empfehlungen der Mietinteressentenprofile und kann dann im selben System auch den Mietvertrag rechtssicher rausgeben und unterzeichnen. Und es ist quasi eine einheitliche Strecke für die Vermieterseite, aber auch für die Mieterseite. Der Mieter wird komplett in der App durch den Prozess geführt. Mhm. Und das war auch am Anfang, das war im letzten Jahr für mich ein großer Moment, weil das war am Anfang immer so die Vision oder die Idee, die ich hatte. Wieso kann man das nicht einfach alles in einem Prozess in einer App machen? In der Zeit, in der ich ein Espresso trinken würde, habe ich immer gesagt.
Genau.
Quasi von der Bewerbung zum Mietvertrag und der Unterzeichnung. Und das ist das, was vor allem den Unterschied macht. Diese Schnelligkeit und ja, die Einfachheit.
Aber die Börsen müssten doch ein unglaubliches Interesse daran haben, mit dir zu kooperieren. Beziehungsweise sie müssten alle schon, die haben ja ganz viel Geld, müssen doch alle schon ganz viel selber in diesem Bereich auf Gedanken gekommen sein und Produkte entwickelt haben. Ist es so?
Also da ist natürlich auch viel Bewegung. Wir sind da auch in engem Austausch. Also wir sind auch immer offen für Partnerschaften. Bislang hat das bei uns im Prozess ganz gut funktioniert, weil der Markt einfach so angespannt ist, dass wir auf Anhieb immer genug qualifizierte Mieterprofile bei uns hatten im eigenen System. Mhm. Aber da ist auf jeden Fall eine Offenheit da und natürlich bei den herkömmlichen Plattformen ist auch viel Bewegung. Was man da oft sieht, ist, das sind natürlich inzwischen große Unternehmen und das bringt auch eine Komplexität mit sich, wenn man da neue Features oder neue Themen entwickeln will. Und weil das mit unserem Prozess vergleiche, wir sind zwar ein kleines Team, aber das macht uns in manchen Bereichen, wenn wir Neuerungen umsetzen wollen, sehr schnell. Also wir jetzt zum Beispiel KI angefangen zu trainieren, die Dokumente überprüft und ausliest und können da zum Teil innerhalb von einem Tag reagieren und neue Netze trainieren quasi auf bestimmte Merkmale und haben quasi dadurch oft die Situation, dass wir einen Userwunsch haben und den manchmal, nicht immer, kommt immer ein bisschen drauf an, aber manchmal am selben Tag umsetzen können. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes dann.
Welche Rolle spielt KI? Du hast es eben schon angesprochen. Es müsste wahrscheinlich eine größere Rolle bei euch spielen, weil ihr habt ja sehr viele Tätigkeiten, schätze ich mal, in der Software, die man per se automatisieren kann.
Genau, also da gibt es noch ganz viel Potenzial. Der erste Ansatzpunkt, den wir gewählt haben, ist im Prinzip Dokumentenüberprüfung, weil wir gesehen haben, das ist zum Beispiel ein Schritt, der bei jedem, der vermietet, nochmal manuell passiert. Das heißt, jeder holt erstmal die Dokumente ein und muss dann im zweiten Schritt gucken, ist das wirklich das richtige Dokument? Ist das die richtige Schufa? Stimmen die Gehaltsnachweise? Ist das alles noch aktuell? Und das kann quasi schon automatisiert überprüft werden. Das heißt, das war der erste Schritt, dass wir zum einen zum Beispiel überprüfen können, ist das wirklich das Dokument oder hat da jemand einen Kassenzettel hochgeladen zum Beispiel? Aber auch die Daten in dem Dokument. Also stimmen die Daten, ist die Schufa aktuell genug oder muss die nachgefordert werden, sodass zum Beispiel da auch dann automatisch ein Prozess in Gang gesetzt werden kann, dass der Mieter automatisch weiß, er muss das noch hinterlegen, ohne dass das manuell passieren muss. Und der Hauptanwendungsfall ist eigentlich dann vor allem für größere Bestandshalter, wo oft Personen die Vermietung machen, die dann den ganzen Tag vor diesen E-Mail-Bergen sitzen und das doch immer wieder am Ende per E-Mail anfragen oder manuell überprüfen, aufrufen, sind Datenschutzthemen, die sich daraus ergeben, weil dann ja die ganzen sensiblen Daten als PDF gespeichert werden und die Unternehmen dann intern die Löschfristenthemen haben. Also hier gibt es sehr viele einzelne Bausteine, die im Moment noch nicht so effizient laufen, wie sie technisch laufen könnten. Und das ist so der Fokus, den wir gelegt haben, das Potenzial zu heben.
Und dieses Potenzial, habt ihr schon den Stein der Weisen KI, was KI betrifft, oder seid ihr noch da in der Entwicklung und im Ausprobieren?
Das ist schon live. Die ist auch schon trainiert. Wir entwickeln die immer weiter. Also wir haben immer wieder neue Use Cases sozusagen. Wir arbeiten da auch wie mit allen Features sehr eng an der Praxis und gucken einfach, was sind Themen, die irgendwie aus der Praxis noch aufkommen, die wir noch mit einbauen können. Aber sie ist schon da. So viel kann ich sagen. Das hat auch viel mit meinem Team zu tun, weil gerade einer, der schon sehr viele Jahre im KI-Bereich unterwegs war und damit das Thema auch schon mit in die Firma gebracht hat.
Warum ist der zu euch gekommen? Das muss an dir liegen, weil du so eine nette Ausstrahlung hast und so positiv.
Danke, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war die Idee. Also, das merke ich bei ganz vielen im Team.
Okay.
Es ist einfach, dass jeder sich so mit diesem Thema identifiziert, weil jeder hat dieses Problem schon mal gehabt, entweder auf Mieterseite oder auf Vermieterseite. Und ich würde sagen, gerade bei ihm auch, war das vor allem dieser Gedanke, dass man was bewegen kann, was den Leuten wirklich hilft und was wirklich eine Veränderung schaffen kann. Und das einfach vielen Leuten helfen kann, weil jeder irgendwann durch diesen Prozess muss. Und das in Verbindung damit, dass da einfach noch sehr viel Potenzial ist, weil einfach KI in der Immobilienwirtschaft noch gar nicht so breit verbreitet ist, auch wenn sich da jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr viel getan hat. Ja, ich würde sagen, dieses Potenzial und die Vision.
Ich habe wirklich, in meiner Pressewelt ist auf einmal alles digital und alles voller KI, aber ich weiß, dass das nur meine Welt ist und dass die Welt da draußen ganz anders aussieht. Das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung.
Es kommt auf jeden Fall immer mehr. Also gerade in den letzten Monaten, würde ich sagen, ist da auch sehr viel passiert oder ist da auch sehr viel Neugier im Markt. Es ist immer so die Herausforderung, mit wem man spricht quasi. Also wir haben auch zum Beispiel Verwaltungsbestände, wo es noch um ganz andere Themen geht. Also wo man quasi in das Büro kommt und da stehen noch die Leitsordner und da ist das Faxgerät noch angestellt. Also ist sehr unterschiedlich, aber man merkt auf jeden Fall, dass da inzwischen viel Bewegung drin ist in dem Thema.
Aber ich weiß, dass diese Verwaltungsbetriebe, auch Wohnungsgesellschaften, dass die nicht unbedingt die Minderheit darstellen. Das sagen mir all die Kontakte, die ich habe, wo es um Digitalisierung geht, und das finde ich total spannend. Ich habe ja, Lena, dich jetzt das letzte Mal live gesehen also oft haben wir uns auch noch gar nicht gesehen, aber bei Quo Vadis, das habe ich eben schon angedeutet, als du über dieses Freti-Netzwerk gesprochen hast. Das hat jetzt mit Meets erstmal wenig zu tun. Das war spannend. Du hattest da die Möglichkeit, ein bisschen drüber zu erzählen. Future of Real Estate and Tech Initiative, das ist die Abkürzung. Wozu braucht es um diese Zeit ein solches Netzwerk und warum bist du dabei? Und warum bist du als, du bist ja die CEO in diesem Netzwerk, kann man das so sagen?
Genau, also ich habe das angefangen aufzubauen. Ich habe aber sehr viele Unterstützer unterwegs dazu gewonnen, glücklicherweise. Mhm. Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Brauchen wir wirklich noch eine Initiative? Brauchen wir eigentlich noch ein Netzwerk? Die Frage kommt auch öfter mal. Mhm. Und es war tatsächlich so, das hat sich entwickelt aus Gesprächen, die ich in der Branche geführt habe. Und die verschiedenste Gespräche, die immer wieder mit dem Satz geendet haben, da müsste man ja mal was machen. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, ja, da müsste man mal was machen, aber ich habe keine Zeit.
Ja.
Und so ging das ungefähr ein Jahr. Und dann kam aber so viel zusammen aus so vielen sehr inspirierenden Menschen, die was bewegen wollten, die einfach gesagt haben, mach das doch mal, ich würde es auch gerne unterstützen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt selber das nicht mache, dann brauche ich mich auch nie wieder beschweren, dass man irgendwas noch bewegen könnte.
Ja.
Und so habe ich das am Anfang, ich habe immer gesagt, das ist mein Nacht- und U-Bahn-Projekt, das war es anfangs auch, beziehungsweise ist es größtenteils immer noch. Aber es war quasi die Idee, einen Raum für Führungskräfte zu schaffen, die sich vertraulich austauschen könnten. Also viele Führungskräfte so zwischen 30 und 40, die in der Corona-Zeit in Führungsverantwortung gekommen sind und vielleicht dieses Netzwerk noch gar nicht so breit aufgebaut haben und sich quasi einerseits über Führungsthemen auseinandersetzen kann, aber eben gemeinsam auch mal aus der Vogelperspektive quasi auf die Branche gucken kann und gucken kann, was kann sich da eigentlich noch verändern an Innovation, an Diversität, auch in der Führung insbesondere als Hebel für Innovation und für den langfristigen Erfolg und die Zukunftsfähigkeit von Corporates zum Beispiel. Und das war sehr interessant zu sehen. Also ich habe einfach gesagt, ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, weil einfach so viele auf mich zugekommen sind. Und habe gesagt, ich teste das jetzt mal und guck einfach, was passiert. Und dann habe ich mich selber total gewundert, als wir das erste Event gemacht haben, was für eine Power da in diesem Raum entstanden ist. Und wie einfach der Raum für diesen vertraulichen Austausch, was sich in dem Bereich verändern kann, bislang gefehlt hat. Und gerade auch der Fokus auf die Persönlichkeit und die Förderung von ambitionierten Talenten, die was bewegen wollen. Und gerade das in Kombination mit einem vertraulichen Austausch, würde ich sagen.
Aber brauchen so exzellente Persönlichkeiten, die wirklich wahrscheinlich dann viele Skills haben, brauchen die Förderung? Du sagst selber, du hast erlebt, ja, das ist so. Aber nun würde ich ja denken, ja, die sind wahrscheinlich von jedem gesehen und werden, jeder rennt denen die Bude ein, sodass sie das eigentlich nicht brauchen. Also wie ist es da?
Ich würde sagen, da gibt es zwei Komponenten. Also zum einen ist man ja dann, gerade wenn man jung in Führungsverantwortung ist, sehr schnell mit viel Verantwortung umgeben und muss trotzdem vieles auf dem Weg noch lernen. Also das hatte ich zum Beispiel auch immer, wenn wir komplexe Führungsherausforderungen hatten, dass ich dann am Ende, ich hatte dann immer Situationen, dass ich einfach dann Bücher gelesen habe oder Leute angerufen habe und dann einfach in einem Zimmer saß mit all diesen Zetteln und mir dann überlegt habe, was mache ich denn jetzt? Ja. Und das ist einfach für mich jetzt zum Beispiel auch toll, ein Netzwerk zu haben an Leuten, wo ich weiß, die verstehen die Themen, die sind auch in Führungsverantwortung und die können mir ihre Perspektive oder ein Sparring dazu geben, wenn ich das brauche.
Ja, ja, okay.
Und aber auch die Dimension nach außen. Also was mir am Herzen liegt, ist auch gerade dieses Thema Diversität in der Führung. Und einfach die Frage, wie kann man das nochmal weiter fördern und diese Talente, die ja da sind, einfach sichtbarer machen. Und da ist Vreti im Prinzip zu so einem Angelpunkt geworden. Also wir haben ganz viel Unterstützung aus der Branche in Form von Einladungen, Speaker-Slots, Freitickets. Und alleine das hat schon eine Veränderung gebracht, noch im kleinen Maße, weil die Initiative sehr neu ist. Aber alleine dann diese Leute auf die Bühne zu heben, diese Sichtbarkeit zu bringen, die in die richtigen Netzwerke zu bringen, mit Führungskräften, die jahrzehntelange Erfahrung haben und die Erfahrung auch gerne teilen, das ist, glaube ich, so der zweite Punkt, der nochmal Veränderung beitragen kann.
Wie sind das mit Diversität? Das Programm ist so freundlich aufgenommen worden, das, was du da so erzählt hast, dass man denken könnte, die ganze Branche sei schon so divers, freundlich drauf. Aber das scheint ja nicht die Realität zu sein. Wie siehst du das? Ist da, wie groß ist der Bedarf?
Ich glaube, da ist noch ein ganz großes Potenzial, was oft gar nicht so sehr wahrgenommen wird oder nicht als solches gesehen wird. Nämlich das Potenzial, dass diverse Teams auch bessere Entscheidungen treffen mhm. und einfach verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Und ich finde schon, gerade wenn man auf C-Level-Ebene unterwegs ist, dass es oft ein sehr einheitliches Bild ist. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, da war das schon immer wieder eine Herausforderung. Also dass ich zum Beispiel im Kreis mit C-Levels stehe und dann für die Assistentin gehalten werde oder
ja.
im Prinzip bei Veranstaltungen für die Veranstaltungsmitarbeiterin oder so, das ja auch klar ist, weil das nun mal so das Bild ist, das man oft sieht in der Branche. Aber das war quasi so der Gedanke, können wir nicht den Blick nochmal mehr darauf lenken, was für ein Erfolgshebel das auch ist und am Ende ja für den unternehmerischen Erfolg, weil bessere unternehmerische Entscheidungen sind ja auch dann gerade das, was die Zukunft des Unternehmens ausmacht. Und gerade in einer Phase, Marktphase, wie wir die jetzt gerade erleben, ist das, glaube ich, eine riesige Chance. Aber es erfordert eben auch den Mut, da proaktiv drüber nachzudenken und dann auch im Zweifel gegen Widerstände, auch im internen Unternehmen, diese Perspektive mit einzubringen und umzusetzen.
Muss man denn jung sein, um bei Freti Mitglied zu werden? Oder, also ich habe ja einmal gelernt, dass Jugend nicht unbedingt eine Frage des Alters ist.
Muss man tatsächlich nicht, weil wir bewusst gesagt haben, es geht um Diversität und wir haben den Fokus gelegt auf eine Führungsgruppe so zwischen 30 und 40, aber bewusst divers im Sinne von jeder, der diese Themen voranbringen möchte, kann mit dabei sein und mitwirken. Und das kann jemand sein, der jünger ist und wir haben auch einige, die älter sind, also eben auch divers. Und das ist auch das, was eben dann am Ende in den Diskussionen spannend ist, weil dann ganz unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und Erfahrungswerte natürlich.
Was wird dich denn noch reizen? Jetzt hast du Meets gegründet und Freti gegründet. Du bist wahrscheinlich vom Wesen her einfach eine Unternehmerin, aber vielleicht bist du auch einfach nur ein neugieriger Mensch. Was ist als nächstes dran? Oder willst du die Sachen, die du jetzt gegründet hast, erstmal zum Abschluss bringen?
Ich glaube, ich bin erstmal ganz gut beschäftigt.
Okay.
Also auf jeden Fall Meets und das ist auch so einfach so ein Herzensprojekt, dass ich glaube, dass wir da noch ganz viel Potenzial haben, was wir noch nicht ausgeschöpft haben. Und die Werte oder die Erfahrungen, die wir da machen, lassen sich super mit Freti verbinden und damit, auch wenn ich immer 1000 Ideen habe, habe ich schon gesagt, damit bin ich jetzt erstmal gut beschäftigt, da werden wir noch eine Weile dran zu tun haben.
Lena, jetzt geben wir dir am Ende eine Limo aus. Das machen wir immer. Mit wem würdest du sie denn trinken?
Also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wahrscheinlich einen Namen nenne, der wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon gefallen ist. Ich glaube, es wäre Elon Musk.
Ja.
Weil ich ihn einfach als Unternehmerpersönlichkeit super inspirierend finde. Und ich finde, es steht auch für eine gewisse Form von Unternehmertum, quasi immer all in zu gehen und an eine Vision und zu glauben, sehr große Visionen zu haben und die auch umzusetzen. Und das fand ich immer sehr inspirierend.
Das Spannende ist an dieser Antwort, Lena, der ist nie gefallen, nie. Bis zum letzten Mal, wo ich diese Frage gestellt habe an Professor Gondring. Das ist der Herr Gondring, der die ADI ins Leben gerufen hat, die Akademie der Immobilienwirtschaft in Stuttgart. Der hat auch das erste Mal gesagt, Elon Musk. Und das finde ich deswegen spannend, weil man sich keine unterschiedlichen Persönlichkeiten vorstellen könnte wie euch beide. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder leibhaftig gegenüberstehen oder sitzen. Vielleicht erkennen wir uns dann und trinken noch eine Limo.
Da freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, lasst uns den Weg von Lena weiterverfolgen. Der Ansatz, wenn ich es nicht mache, macht es keiner, begegnet mir oft. Wenn die Sache, um die es geht, für einen großen Teil der Gesellschaft wichtig ist, dann hat diejenige, die diese Sache vorantreibt, das Zeug, zu einer Person zu werden, auf die man jedenfalls langfristig hört. Ich denke, in diesem Sinne, wir werden von Lena Tuckermann auch in Zukunft noch hören. Bleibt uns gewogen. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.